Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Wir befinden uns in Season 6, die sich ganz dem Thema Ängste widmet. Heute sprechen wir über Themen, die vielen von uns vielleicht nicht sofort in den Sinn kommen, wenn es um Ängste geht. Diversität, Migration und Diskriminierung. Wir möchten ergründen, wie diese Themen Ängste in unserer Gesellschaft beeinflussen und welche Rolle sie in unserem Zusammenleben spielen. Zu Gast ist Professor Dr. Göbel, Professor für Diversität und soziale Arbeit, der das Projekt Hallo Vielfalt Diversity Check leitet und uns Einblicke in seine Arbeit und seine Beobachtungen geben wird. Wir sprechen über die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Ängsten und Diversität, die Rolle von Migration in diesem Kontext und warum Themen wie Woke Cancel Culture so emotional aufgeladen sind. Herr Göbel, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir tiefer einsteigen, würde mich erstmal interessieren, was Sie persönlich dazu motiviert hat, sich so intensiv mit Themen wie Migration, Diversität und Diskriminierung auseinanderzusetzen.
Die Beschäftigung mit diesen Themen hat sich so entwickelt. Also ich habe im Studium der europäischen Ethnologie, heute heißt das empirische Kulturwissenschaft, das ist ein kleines Orchideenfach, da geht es grundsätzlich um die Frage, um die Auseinandersetzung mit dem eigenen und mit dem Fremden. Und da habe ich festgestellt, dass es dieses eigene und dieses Fremde so nicht gibt. Ne? Gesellschaften sind viel diverser, als dass man sie in einen Begriff wie Kultur oder so packen könnte. Und dann war es auch Zufall, dass sehr viele DozentInnen dort am Lehrstuhl sich mit dem Thema Migration beschäftigt haben. So bin ich eigentlich auch zum Thema Migration gekommen. Habe festgestellt, es gibt viele Stereotype, viele Vorurteile in der Gesellschaft. So, das ist vielleicht der fachwissenschaftliche Hintergrund, der mich dazu gebracht hat. Und ich glaube, das andere ist vielleicht was Persönliches, vielleicht ein starkes Ungerechtigkeitsempfinden oder das Beobachten von Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Und das kommt zusammen. Ja. In meinem Demokratieverständnis ist Gleichberechtigung ein wichtiger Bestandteil. Also Demokratie bedeutet, dass möglichst alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können und man sieht, dass das leider noch nicht der Fall ist. Das heißt, Demokratie muss eigentlich noch demokratischer werden. Und insofern, ja, widerspricht, finde ich, das meinem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden und eben auch meinem Demokratieverständnis, dass es doch sehr viel Diskriminierung gibt in der Gesellschaft.
Ja, Sie haben gerade über Ihre Motivation gesprochen, sich mit Migration, Diversität und Diskriminierung zu beschäftigen. Inwiefern haben diese Themen denn etwas mit Ängsten zu tun?
Ich glaube, das ist sehr naheliegend, dass wenn Menschen von Ausgrenzung, von Ausschluss von Teilhaberechten und eben von Diskriminierung betroffen sind, dass das mit Ängsten verbunden ist. Vielleicht ist es aber tatsächlich für Menschen, die eher privilegiert sind, oft schwer zu erkennen, welche tatsächlich auch alltäglichen Ausgrenzungen ständig stattfinden, die dann mit Ängsten verbunden sind. Also ich glaube, etwas, was ja mindestens die Hälfte der Gesellschaft eigentlich nachvollziehen können müsste, ist, Frauen berichten davon, dass sie nachts sich unsicher fühlen, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, auf der Straße, in der Straßenbahn und so weiter. Ist mit Unsicherheit, mit Ängsten verbunden. Und das ist schon krass, ne? Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ungefähr die Hälfte der Bevölkerung mit solchen Ängsten konfrontiert wird. Oder wenn wir an homosexuelle Paare denken zum Beispiel, die Angst davor haben, möglicherweise sich in der Öffentlichkeit zu küssen, so wie es heterosexuelle Paare auch tun, oder Händchen zu halten beispielsweise. Oder geflüchtete Menschen, die jahrelang vielleicht nicht wissen, ob sie irgendwann doch noch abgeschoben werden, deren Existenz also in diesem Land bedroht ist, die davor Angst haben. Oder Geflüchtete, die in großen Sammellagern untergebracht werden. Dort finden oft nachts die Abschiebungen statt. Das heißt, viele sind dann auch durch Ängste, zum Beispiel mit Schlafstörungen konfrontiert, können oft kein Auge zumachen. Oder Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder die nicht viel Geld haben, wenn Mietpreise steigen, dann fragen die sich vielleicht, wie können wir unseren Kindern ein gutes Leben ermöglichen. Auch das ist mit vielen Ängsten verbunden. Dann kam jetzt dieses Jahr erst eine neue Studie raus, die gezeigt hat, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die beobachten, dass die AfD gerade sehr erfolgreich wird, große Ängste haben und sich viele ernsthaft überlegen, das Land zu verlassen, insbesondere dann, wenn die AfD an die Regierung kommen würde. Aber man kann auch schon viel früher anfangen. Kinder beispielsweise werden ja auch schon sehr früh mit einem Leistungsdruck in der Schule konfrontiert, haben Ängste vielleicht dann vor Prüfungen, die sie entwickeln. Ja? Also viele Menschen werden im Alltag mit Ängsten konfrontiert, die etwas mit Ausgrenzung, Druck, Ausschluss, Diskriminierung zu tun haben. Und interessanterweise haben aber eben auch Menschen Angst, die selbst diskriminieren. Also es gibt ja sehr verbreitete Ängste beispielsweise vor Migration und Diversität.
Ja, wir haben jetzt gerade schon gehört, dass Ängste in verschiedenen Formen auftreten können. Welche gesellschaftlichen und politischen Faktoren verstärken Ihrer Meinung nach die Angst vor Migration und Diversität?
Ich glaube, da gibt es zwei Hauptbestandteile. Das eine ist, dass es seit Jahrzehnten eine zunehmende Heterogenität in westlichen Gesellschaften gibt, die auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit von manchen Menschen führt. Ne? Also die Gesellschaftenverhältnisse sind nicht mehr so klar, wie sie vielleicht in den 1950er Jahren oder den 1960er Jahren noch waren. Individualisierung ist so ein Bestandteil dieser zunehmenden Heterogenität. Und da gibt es Menschen, die sich versuchen, an etwas zu orientieren, an einer Idee von Gesellschaft, die so eine vermeintlich klare Ordnung hat. Interessanterweise hat ja die AfD bei der letzten Bundestagswahl, das stand auf ihrem Parteiprogramm, Deutschland aber normal. Ne? Also so eine Vorstellung dessen, was eigentlich normal sein sollte, also als Abgrenzung von einer vermeintlich schwierig zu fassenden, komplexen, diversen Gesellschaft. Das ist, glaube ich, das eine, was zu so einer Verstärkung von Ängsten vor Migration und Diversität führt. Und das andere sind die Medien. Wir leben in einer mediatisierten Gesellschaft. Das heißt, die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, die nehmen wir vor allem durch Medien wahr, über Medien wahr. Und Medien, das ist etwas, zu dem ich auch geforscht habe, also zur Repräsentation von Migration in Medien. Medien haben wirklich einen starken Anteil daran, wie Migration verstanden wird in der Gesellschaft. Und leider ist es so, dass sich die allermeisten Studien, die das erforscht haben, ziemlich einig sind, nämlich darin, dass Migration in Medien vor allem defizit- oder problemorientiert dargestellt wird. Und das führt natürlich zu einem gewissen Bild, zu einem verbreiteten Bild, das sich dann medial festsetzt, das sich dann aber auch politisch natürlich niederschlägt. Also die meisten SpitzenpolitikerInnen, jetzt in den letzten Monaten hat man das leider sehr deutlich sehen müssen, bis hin auch zur SPD und zu den Grünen, glauben, dass man diesen migrationsfeindlichen Diskurs, den die AfD vorantreibt, dass man diesen denn übernehmen muss, um die AfD zu schwächen. Meines Erachtens ist das genaue Gegenteil der Fall. Also wenn man diese migrationsfeindliche Rhetorik und Politik übernimmt, dann macht man die AfD stark, weil man die Vorurteile und Stereotype gegenüber MigrantInnen ja dadurch nur verstärkt. Meines Erachtens wäre deshalb eine sinnvollere, positivere, differenziertere Erzählung über Migration wichtig. Aber auch nicht nur über Migration, sondern auch von MigrantInnen, die auch häufig in diesem Diskurs nicht wirklich sicht- und hörbar sind. Vielleicht kommt Ihnen dann folgender Satz bekannt vor: Wir müssen die Sorgen und Ängste der Bürger ernst nehmen. Dieser Satz, der kommt häufig so im politischen Diskurs zur Migration zum Vorschein. Und interessanterweise geht es da immer nur um die Sorgen und Ängste von Menschen vor Migration und Diversität. Komischerweise geht es nie um die Sorgen und Ängste, die MigrantInnen zum Beispiel haben in einer eben von starkem auch Rassismus und Diskriminierung geprägten Gesellschaft. Deshalb geht es meines Erachtens nicht darum, Sorgen und Ängste ernst zu nehmen, indem man sie bestätigt, sondern es geht darum zu erklären, warum Sorgen und Ängste unbegründet sind. Wenn es um Migration geht, dann wird häufig über Integration gesprochen. Und Integration war mal eine sehr gute Idee. Da ging es darum, mehr gleiche Teilhaberechte für MigrantInnen zu schaffen, zum Beispiel durch Sprachkurse, durch den Zugang zum Arbeitsmarkt und so weiter. Die Bedeutung des Integrationsbegriffs hat sich gewandelt. Integration ist stärker dazu tendiert, in der Bedeutung zu sagen, es braucht eine Anpassungsleistung von Neuzugewanderten an die hiesige Gesellschaft. Das heißt, so eine einseitige Anpassungsleistung. Der Integrationsbegriff wurde quasi identisch mit dem Assimilationsbegriff. Und da gibt es in der Migrationsforschung schon seit langem eine Tendenz, weniger über Integration zu sprechen und mehr über Inklusion. Inklusion ist ein Begriff, der aber eigentlich eher aus der UN-Behindertenrechtskonvention bekannt ist. Inklusion wird deshalb häufig mit dem Thema Menschen mit Behinderungen in Zusammenhang gebracht. Aber auch der kann übertragen werden auf andere Bereiche. Und ich finde den auch sehr passend und sehr nützlich, den Inklusionsbegriff. Weil der Inklusionsbegriff beschreibt, die Gesellschaft muss sich dahingehend ändern, dass Menschen unabhängig von ihren Unterschieden gleichberechtigt teilhaben können. Und das betrifft das gesamte Thema der Diversität, weil wir sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich in vielerlei Hinsicht. Und Inklusion, wenn das Konzept ernsthaft umgesetzt werden würde, dann würde es dazu führen, dass diese Unterschiede nicht mehr relevant sind, sondern dass Menschen, wie gesagt, unabhängig davon teilhaben können. Und das wäre quasi auch in einem Demokratieverständnis eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil, ein sehr wichtiger Schritt hin zu mehr Inklusion.
Ängste können ja auch unser Miteinander stark beeinflussen. Wie können sich diese Ängste auf das Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft auswirken?
Ängste führen zunächst mal zu Konflikten, denke ich. Ne? Aber das ist erstmal kein Problem, weil in einer diversen Gesellschaft in der demokratischen Gesellschaft finden immer Aushandlungsprozesse statt. Und Aushandlungsprozesse und Konflikte, die dadurch entstehen, sind erstmal normal. Die Frage ist jedoch, in welche Richtung entwickeln sich diese Konflikte und diese Aushandlungsprozesse? Also führt das zu einer offeneren Gesellschaft oder führt das zu einer geschlosseneren Gesellschaft? Das ist Stefan Lessenich, ein wichtiger Soziologe, hat diese Frage eben auch diskutiert und gesagt, in einer Demokratie gibt es immer wieder Schließungsprozesse und Öffnungsprozesse. Und je nachdem, welche gesellschaftlichen Strömungen gerade stärker sind, führt es in die eine oder andere Richtung. Also es werden manchmal Teilhaberäume eröffnet und manchmal werden Teilhaberäume geschlossen durch zum Beispiel rechtliche Veränderungen. Aber ich denke, dass insbesondere für benachteiligte Gruppen diese Konflikte und Aushandlungsprozesse schon sehr belastend sind, weil immer wieder das Existenzrecht von Menschen in diesen Konflikten in Frage gestellt wird. Das heißt, die Identität von Menschen wird in Frage gestellt. Und deshalb ist es meines Erachtens sehr wichtig, in diesem Diskurs eben auch viel mehr Anerkennung zu schaffen, Anerkennung für Vielfalt und ganz, ganz viel Solidarität ist auch wichtig.
Ja, ein tolles Beispiel für Ihre Arbeit ist das Projekt Hallo Vielfalt, Diversity Check. Wie tragen solche Projekte dazu bei, Ängste und Vorurteile abzubauen?
Das Projekt Hallo Vielfalt, Diversity Check, das ist ein Kooperationsprojekt mit der Stadtbücherei Augsburg. Ich sage kurz ein paar Worte dazu, damit die HörerInnen wissen, worum es da geht. Das Projekt gibt es seit 2023 und es ist in die Lehre der sozialen Arbeit hier an der Hochschule eingebunden. Das heißt, Studierende jeweils im Sommersemester, die analysieren Kinderbücher aus der Stadtbücherei aus einer rassismuskritischen Perspektive. Und die verfassen dann Hinweise dazu und bewerten die Bücher. Und diese Hinweise werden auf einer Website veröffentlicht. Gleichzeitig kommen dann QR-Codes auf die Buchrücken. Und über diese QR-Codes kann man zu diesen Hinweisen und Bewertungen auf der Website gelangen. Und ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Projekt, weil es geht nicht nur um Kinderbuchklassiker, die ja öffentlich häufig diskutiert werden im Hinblick auf rassistische Inhalte. Leider sind auch neuere Kinderbücher häufig überhaupt nicht divers und haben problematische Inhalte. Und das Projekt trägt dazu bei, oder das ist das Ziel, dazu beizutragen, dass Interessierte und auch von Rassismus Betroffene eben Informationen bekommen über die Inhalte der Bücher und zum Beispiel nicht Gefahr laufen, ihren Kindern rassistische Inhalte vorzulesen. Gleichzeitig soll damit auch etwas vermittelt werden, also eine Perspektive auf Rassismus. Was ist eigentlich Rassismus? Auch das ist ja nicht allen Menschen einfach so geläufig oder klar. Auch das wird quasi über das Projekt vermittelt. Und das Ziel, um das vielleicht noch zu ergänzen, wäre, den Bestand auch dann über die nächsten Jahre immer weiter zu analysieren. Bisher haben wir 64 Bücher analysiert.
Gab es Reaktionen oder Rückmeldungen von Menschen, die durch das Projekt einen neuen Blick auf Diversität gewonnen haben?
Ja, vielen gefällt das Projekt, viele unterstützen das, da haben wir auf jeden Fall Rückhalt. Tatsächlich muss man aber vielleicht sagen, dass wir seltener positive als negative Reaktionen bekommen. Ich glaube, das ist vielleicht auch typisch, dass Menschen sich eher dann zu Wort melden, wenn sie etwas aufregt, als wenn ihnen etwas gefällt. Das hat auch sich bei uns dann wieder gespiegelt. Uns bestätigen diese negativen Reaktionen eigentlich vielmehr darin, das Projekt auch fortzuführen. Vielleicht als Beispiel, unser Projekt darüber wurde berichtet in der Augsburger Allgemeinen und die Augsburger Allgemeine hat das Projekt eher als bevormundend problematisiert und so suggeriert, als wollten wir den AugsburgerInnen ihren lieben Jim Knopf wegnehmen. Ja, ein Buch, das auch in der Diskussion immer ist, weil dort das N-Wort etwa vorkommt und rassistische Inhalte über das N-Wort hinaus. Und diese Angst vor der Zensur, das hat sich dann auch in einigen LeserInnenbriefen wiedergespiegelt in der Augsburger Allgemeinen. Und dann gab es noch einen anderen Fall, dass ein Augsburger Blogger, der so im rechtsextremen und verschwörungsaffinen Milieu unterwegs ist, auch über dieses Projekt berichtet hat. Und dann gab es tatsächlich einige Hassmails, vor allem an die Leiterin der Stadtbücherei. Und auch da war dann vor allem die Angst vor Zensur der ausschlaggebende Punkt der Rückmeldungen. Und die Sorge oder die Angst vor dieser Zensur ist völlig daneben, weil unser Projekt nimmt keine Bücher aus dem Regal. Durch unser Projekt werden Bücher bewertet, aber sie werden nicht gecancelt oder so, ne? Sondern es soll sensibilisiert werden und diese Sensibilisierung ist offenbar ja auch notwendig. Das heißt, diese Angst vor einer angeblich woken Cancel Culture, die ja ziemlich verbreitet ist, die suggeriert, dass alles verboten wird, was einem lieb und recht ist. Das trifft hier auf keinen Fall zu.
Ja, Stichwort Woke Cancel Culture, ein Begriff, der in den letzten Jahren immer wieder auftaucht. Warum glauben Sie, ist die Angst vor Vielfalt oder einer solchen Woke Cancel Culture so präsent in aktuellen Debatten? Nehmen wir als Beispiel die Diskussion um prominente Figuren wie Thomas Gottschalk, der beklagt, dass ihm seine Meinung verboten wird.
Ja, Thomas Gottschalk, der hat sich in der Vergangenheit immer wieder rassistisch und sexistisch geäußert. Ich vermute gar nicht unbedingt absichtlich, sondern wahrscheinlich, weil er es nicht besser weiß. Er hat immer sein Ding gemacht, ne, war sehr erfolgreich mit Wetten, dass und wurde dafür gefeiert. Und jetzt, wo sich in den gegenwärtigen Zeiten, haben sich die Diskurse vielleicht geändert. Es gibt mehr Bewusstsein dafür, was Rassismus und Sexismus bedeutet. Und es gibt die sozialen Medien und da kriegt man dann auch relativ schnell dann mal einen Shitstorm an den Hals. Also eine Form der Kritik, mit der Gottschalk bisher nicht gewohnt war, die deutlicher hörbar wurde. Und als alter, weiser, reicher Mann mit einer riesigen öffentlichen Reichweite ist Thomas Gottschalk es nicht gewöhnt, kritisiert zu werden. Und da reagiert er dann offenbar empfindlich. Das ist so meine Interpretation dieser Situation. Wie übrigens aber viele privilegierte Menschen empfindlich reagieren, wenn sie kritisiert werden. Jetzt habe ich gerade den Begriff alter, weiser, reicher Mann verwendet und ich würde das kurz erläutern wollen, weil der Begriff doch häufig sehr missverstanden wird und zwar teilweise auch von den Leuten, die ihn verwenden. Bei dem Begriff geht es nicht um die biologische Tatsache, dass eine Person oder in dem Fall jetzt Gottschalk alt, weiß und männlich ist und deshalb andere diskriminiert. Das wäre völlig absurd, auch Menschen, die, das wäre eine falsche Verallgemeinerung, auch Menschen, die alt, weiß und männlich sind, können zum Beispiel von ökonomischer Benachteiligung betroffen sein. Stattdessen sollte der Ausdruck alter, weißer Mann als eine Chiffre verstanden werden, quasi als ein Symbol, das ein Machtverhältnis zum Ausdruck bringt. Dieses Machtverhältnis, das in gegenwärtigen gesellschaftlichen Strukturen vorhanden ist und man erkennt es noch viel deutlicher oder dramatischer vor 100 oder 500 Jahren, ein Machtverhältnis, das dazu führt, dass eben vor allem alte, weiße Männer mit größerer Wahrscheinlichkeit, nicht ausschließlich, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit in privilegierten gesellschaftlichen Positionen sind. Ja, wir müssen uns nur den Bundestag zum Beispiel anschauen, wer repräsentiert die Gesellschaft und überproportional sind es eben alte, weiße Männer. Das heißt, es geht darum, dass das kein Zufall ist, dass besonders viele alte, weiße Männer in Spitzenpositionen sind und dass von diesen dann häufig eben auch Benachteiligungen ausgehen gegen Nicht-Weiße, gegen Frauen und queere Menschen. Und dass jetzt an solchen Machtverhältnissen Kritik geübt wird und dass dadurch manche Personen vielleicht eben auch Angst um ihre Privilegien haben, das führt dann wiederum zur Kritik daran. Also Leute wie Gottschalk behaupten daher gerne, dass sie mundtot gemacht werden. Das hat er mit seinem neuen Buch da auch versucht zu vermitteln. Dass sie nicht mehr sagen dürfen, was sie wollen. Und das ist natürlich komisch oder absurd, weil diese ganzen Gottschalks ja unfassbar viel Reichweite haben und viel Öffentlichkeit und viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie sagen, dass sie nichts sagen dürfen. Ne? Völlig absurd. Das heißt, meines Erachtens ist diese woke Cancel Culture, von der da gesprochen wird, keine empirische Realität. Natürlich gibt es immer wieder Fälle, dass Menschen ausgeladen werden oder ähnliches bei Veranstaltungen oder dass es Kritik für Meinungen gibt, aber das gehört zum demokratischen Diskurs dazu. Und dieser Begriff woke Cancel Culture wird daher vor allem als politischer Kampfbegriff verwendet, um ja, Privilegien zu verteidigen.
Ja, Thomas Gottschalk ist ein prominentes Beispiel für Menschen, die sich mit der Entwicklung hin zu mehr Vielfalt und Inklusion schwer tun. Und dennoch, welche Hoffnungen haben Sie für die Zukunft im Umgang mit Diversität und Inklusion in Deutschland?
Tja, angesichts der gerade stattgefundenen Wahl in der USA, Sie haben zwar nach Deutschland gefragt, aber das strahlt natürlich aus. Ne? Donald Trump wurde zum zweiten Mal wiedergewählt mit einem extrem rechten, extrem migrationsfeindlichen Wahlkampf. Und da frage ich mich dann tatsächlich manchmal sehr pessimistisch, ob man da überhaupt noch Hoffnung haben kann. Auch sein zweiter Mann in seinem Gefolge, Elon Musk, der mit Meloni befreundet ist, also das strahlt auch nach Europa aus. Das hat auch sicherlich Auswirkungen auf die Diskussionen hierzulande. Maximilian Krah, der extrem rechte AfD-Politiker, war auch zu Trumps Feier eingeladen. Und insofern, ja, ist es schwierig, eine Hoffnung zu äußern, aber dann, ich denke da immer an eine ganz wichtige Person in der sozialen Arbeit, eine wichtige Theoretikerin, die heißt Silvia Staubner-Sconi und die hat es mal so formuliert, sinngemäß, dass man trotz der Verzweiflung an der Welt, trotz der Widerwärtigkeiten, die einem da so begegnen, die Frage nach dem nächsten kleinen Schritt stellen muss. Und jeder kleine Schritt macht einen Unterschied. Und ich denke, wichtig wäre da vor allem an die Förderung von Empathie zu denken, weil Empathie ist die Grundlage von Solidarität und Solidarität wiederum ist die Grundlage von Gleichberechtigung. Und bis dahin ist es aber ein weiter Weg. Ja, also ich denke auch im Hinblick auf meine wissenschaftliche Tätigkeit, kritische Gesellschaftsanalysen sind nötig, insbesondere auch im Hinblick auf das vielleicht Wirtschaftssystem, ja, das eben nicht nur die Ökonomie, sondern das gesamte Zusammenleben stark bestimmt. Und das Wirtschaftssystem beruht ja bekanntermaßen auf dem Prinzip der Konkurrenz. Und ich glaube, dass Konkurrenz nicht gerade förderlich ist für Empathie und Solidarität. Also auf was ich hoffe auf eine stärkere Politisierung und Engagement, vielleicht auch gerade junger Menschen. Fridays for Future war etwas, was sehr viel Hoffnung verbreitet hat. Inzwischen ist die Bewegung offenbar nicht mehr so aktiv oder nicht mehr so stark. Ich hoffe also auf das Engagement vielleicht auch gerade von StudentInnen. Es bedarf gerade jetzt, wo so viele autoritäre und antidemokratische Kräfte überall auf der Welt unterwegs sind, USA, Russland und China sowieso, aber ja auch in Europa zunehmend. Ich glaube, da braucht es eine viel stärkere zivilgesellschaftliche Gegenöffentlichkeit, die auch in der Lage ist, Diskurse anders zu führen und zu verändern. Das heißt, ja, ich hoffe, dass es uns gelingt, die Zukunft zu retten.
Vielen Dank, Herr Göbel, für die spannenden Einblicke und Ihre Gedanken zu diesem wichtigen Thema. Es war wirklich interessant zu hören, wie viel Einfluss Diversität und Inklusion auf unsere Gesellschaft haben und wie wir alle dazu beitragen können, eine offene und gerechte Zukunft zu gestalten. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke Ihnen noch einmal herzlich fürs Gespräch und freue mich, dass Sie heute dabei waren.
Vielen Dank für die Einladung, es hat mir Spaß gemacht.
Liebe Zuhörenden, wenn euch das Thema interessiert, besucht gerne die Vorträge, Seminare oder Workshops von Herrn Göbel. Er hält diese regelmäßig zu den besprochenen Themen. Wer mehr über seine Arbeit erfahren möchte, kann dort sicherlich spannende Impulse sammeln. Und beim nächsten Besuch in der Stadtbücherei Augsburg haltet Ausschau nach den QR-Codes auf den Kinderbüchern. Dort findet ihr eine wertvolle rassismuskritische Einordnung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!